Ich freue mich, dass wir uns heute hier wieder zu einem Heaven treffen, nach einem doch sehr intensiven Hauskreis-Gesamttreffen gestern Abend. Umso besser, dass wir hier wieder zusammen sind, um zu singen, dass wir auf das Wort Gottes hören und dass wir nachher auch im Café to go weitermachen können. Wenn ich überlege, was den Heaven so ausmacht, was ihn vielleicht sogar ein wenig einzigartig macht, dann sind es genau diese Dinge, die Lieder, die wir hier singen, die Worte, auf die wir hier hören und die Gemeinschaft, die wir feiern. Diese Kombination macht mir Spaß. Sie stärkt meinen Glauben, sie hält mich in der Gemeinde Jesu. Dafür bin ich dankbar und für so ein Angebot will ich auch gerne weiter eintreten. Der Text, den ich heute als Bibeltext ausgewählt habe, der birgt ein paar Überraschungen. Nicht nur für die Leute damals, sondern auch für uns heute. Jesus hat ein Gespräch geführt mit Juden, die seine Jünger geworden sind, die ihm also nachfolgten. Und irgendwie hatte er wohl das Gefühl, damals eine Sache richtigstellen zu müssen. Und vielleicht betrifft diese Sache ja auch uns. Eine Sache, die seine Jünger gar nicht so gerne hören wollten, aber die für sie damals wichtig war. Ich lese den Text einmal vor. Er steht im Johannesevangelium im 8. Kapitel, die Verse 31 bis 36. Und wer will, kann die gerne mitlesen. Wir werfen die hier einmal an die Wand. In der Lutherbibel ist der Text überschrieben, die befreiende Wahrheit. Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Da antworteten sie ihm, wir sind Abrahams Nachkommen und sind niemals jemandes Knecht gewesen, wie sprichst du dann, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht, der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn aber bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Wenn euch nun der Sohn frei macht, erst dann seid ihr wirklich frei, sagt Jesus, und vorher, ihr werdet meine Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Mein erster Gedanke zu diesem Text ist, wenn es die Wahrheit ist, die uns Menschen frei macht, dann müssen im Moment ziemlich viele Menschen gefangen sein. Denn ich habe überhaupt nicht den Eindruck, dass die Wahrheit gerade Hochkonjunktur hätte, sondern es ist eher die Unwahrheit, die immer mehr Raum greift und gegen die wir immer öfter ankämpfen müssen. Nicht nur auf EU-Ebene, wenn es um die Regulierung der neuen künstlichen Intelligenzen geht, den Chatbots, sondern der Kampf um die Wahrheit reicht tiefer. Die Nachrichtendienste haben mittlerweile eine Rubrik, die sich Faktenchecker nennt, einfach weil sie versuchen, gegen diesen enormen Berg an Unwahrheiten anzukämpfen, um wenigstens die populärsten Lügen richtigzustellen. Die großen Social-Media-Dienste müssen ein immer größeres Heer von Mitarbeitern beschäftigen, die nichts anderes tun, als Lügen zu suchen, aufzudecken und am besten zu löschen. Und wenn ein Dienst das plötzlich nicht mehr tut und diese Prüfer in großem Stil wieder entlässt, so wie Elon Musk das bei Twitter getan hat, dann breiten sich Unwahrheiten auf diesem Kanal schneller aus wie das Unkraut in unserem Rasen. Erstaunlicherweise hat Elon Musk das bei Twitter begründet, indem er sagte, er wolle Twitter befreien. Aber es ist doch die Wahrheit, die uns frei macht und nicht die Lüge. Ein letztes Beispiel noch, das ich doch sehr kurios fand und das auch einfach nochmal bringen muss. Eine Beraterin des früheren US-Präsidenten Trump hat einmal auf den Vorwurf, sie würde lügen, gesagt, lügen, nein, das würde sie nicht. Sie präsentiert auch lediglich alternative Fakten. So geht's wohl auch. Also, es ist offensichtlich gar nicht die Wahrheit, die Hochkonjunktur hat, sondern es sind immer öfter Unwahrheiten, die Halbwahrheit, oder die Übertreibung, die lockt und die meisten Klicks kriegt. Dabei ist die Wahrheit doch so kostbar, dass wir mit ihr nicht leichtfertig umgehen sollten. Wenn Jesus hier sagt, die Wahrheit wird uns frei machen, dann denke ich, ist das Erste, von was sie uns befreien kann, die Lüge. Lügen haben nicht nur kurze Beine, ich denke, Lügen haben auch hohe Wände. Man kommt nicht mehr raus aus einem Lügenkonstrukt, selbst wenn man es irgendwann wirklich möchte. Und Jesus nennt diesen Effekt des Gefangenseins in der Unwahrheit hier Knecht der Sünde. Wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht Und eigentlich ist das auch so ziemlich das Letzte, was Menschen heute noch sein wollen. Wenn ihr bleiben werdet in meinem Wort, sagt Jesus, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns frei machen. Und was ist denn nun die Wahrheit? Ja, das sagt Jesus hier eigentlich nicht. Aber was er sagt, ist auch gut. Er sagt nicht, was die Wahrheit ist, er sagt, wie die ist. Also die Frage muss vielleicht lauten, wie ist Wahrheit? Sie ist befreiend. Sie rettet uns aus Knechtschaft. Sie löst uns von der Sünde. Und die Wahrheit ist ehrlich. Und damit bin ich beim ersten Punkt heute Morgen und der kommt so ein bisschen aus der Einrichtungsbranche. Erstens, die Wahrheit ist kein Möbelstück in unserem Wohnzimmer, sondern sie zeigt sich in dem, was wir tun. Einige der Jünger Jesu hatten damals ein Problem mit der Wahrheit. Sie dachten tatsächlich, ihr Stammbaum reicht, um gerecht zu werden. Sie gehören doch zu Gottes auserwählten Volk und damit sind sie doch quasi automatisch immer auf der richtigen, auf der wahren Seite. Gerechtigkeit ist wie ein antiker Wohnzimmerschrank, der von Generation zu Generation vererbt wird. Und Jesus sagt nun, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht, da rettet euch auch euer Stammbaum nicht. Und wenn ich das auf heute übertrage, dann ist es sicherlich nicht die Zugehörigkeit zum Volk Israel, die uns direkt betrifft, denn sie betrifft uns wohl wirklich nicht. Aber es kann durchaus die Zugehörigkeit sein zu einer Kirche, die uns eine falsche Sicherheit gibt. Eine Sicherheit, die Jesus hier gerade zerlegt. Ich bin Christ, ich bin getauft, ich bin konfirmiert und damit bin ich doch automatisch befreit, freigemacht von der Knechtschaft der Sünde und gefeit vor falschen Verstrickungen, einfach durch die Zugehörigkeit zu diesem heiligen Verein. Aber noch einmal, die Wahrheit wird nicht vererbt, sondern sie wird entschieden. Und wenn Jesus hier sagt, nur wenn der Sohn euch frei macht, also er selbst, dann seid ihr wirklich frei, dann scheint es doch noch etwas zu geben, das besser ist als ein geerbtes Christsein. Ich will die Verse nochmal vorlesen. Da sprach Jesus, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig, meine Jünger, und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Es ist das Wort Jesu, das Achten auf das, was er uns in unser Herz gibt. Es ist das Lesen in der Bibel, das uns weiterbringen kann. Und es ist auch das, was wir erkennen, wenn wir selbst mit Gott reden und auf das achten, was er uns klar macht. Das ist besser als ein vererbter Wohnzimmerschrank, denn das ist gelebter, lebendiger Glaube. Ich möchte dazu einmal ein ganz kurzes Beispiel erzählen, dieses Achten auf das Wort Gottes. Da geht es um unsere Tochter Mirjam, die mittlerweile, die im Moment gerade durch den Busch in Australien tingelt. Ich weiß auch nicht, ob das so gut ist, aber das macht sie nun mal. Sie kommt wohl im Juli hoffentlich irgendwann wieder. Aber sie war auch mal klein, unsere Kinder waren klein. Und wir haben sie damals ins Bett gebracht und haben eben auch mit ihnen geredet. Und ab und zu kamen da auch mal Fragen. Und die Mirjam hat dann, als sie 6 oder 7 Jahre alt war, abends einmal gefragt, den Kopf aus dem Kissen nochmal hochgenommen und gefragt, Papa, wie höre ich Gott eigentlich? Ich dachte, ja, das ist ja eine schöne Frage, da kann ich auch schön was antworten. Ich habe ihr einfach gesagt, was ich so denke, nämlich, Mensch Miriam, wenn du zu Gott betest, dann redest du ja nicht nur, du bist ja manchmal auch still zwischendurch und dann achte mal auf das, was dann in dein Herz, in deinen Kopf so kommt, was du dann denkst. Es kann sein, dass das Gedanken sind, Worte sind von Gott zu dir. Aha, sagte sie und dann legte sie ihren Kopf wieder in die Kissen und ich sagte dann gute Nacht und ging aus dem Zimmer und machte die Tür zu. Dachte, das wäre jetzt ja geklärt. 10 Minuten später höre ich schon, die Tür oben geht auf, knatscht ein bisschen, geht auf und Joschi steht in der Tür. Joschi hat damals mit Miri im selben Zimmer geschlafen und er kam wieder raus, trat in die Tür und sagte diesen einen Satz zu mir, Papa, Mirjam schminkt sich. Ja, ich bin dann wieder hochgegangen und habe mir das dann angeguckt und tatsächlich saß da mit dem Schminkköfferchen im Bett, die kleine Lampe an und war am Schminken und ich fragte, Mensch, Mira, das ist eine Idee, wie kommst du denn darauf? Ja, ich habe gebetet und was in meinem Kopf dann rumging, war einfach immer Schminken, Schminken, Schminken. Kann auch was anderes sein, aber das hatte sie jetzt gerade gesagt. Das fand ich ganz süß, ganz ehrlich, aber es zeigt auch vielleicht einen Effekt beim Hören auf die Worte Jesu, dass sie ganz leicht von unseren eigenen Worten übertönt werden können. Aber es ist Jesus, der uns frei macht, nicht wir selbst. Darum ist das Hören auf die Worte Jesu, denke ich, keine einsame Sache, sondern es ist das Zeichen einer lebendigen Gemeinschaft. In Hauskreisen, in Gottesdiensten, also in der Gemeinde Jesu. Ein einsamer Glaube geht ganz leicht schief, aber eine Gemeinschaft von Christen, eine Gemeinde, findet die Spur der Wahrheit Jesu besser. Denn die Wahrheit ist kein Möbelstück in meinem Wohnzimmer, sondern sie zeigt sich, wenn wir auf Gottes Wort hören und ihm nachfolgen wollen. Jetzt gibt es aber noch einen weiteren Fixpunkt, an den wir uns halten können und auf den wir uns als Christen verlassen. Das ist mein zweiter und auch letzter Punkt heute Morgen. Zweitens, der ist ganz einfach eigentlich, selbst das schönste Haus verfällt, aber unsere Wohnung bei Jesus bleibt ewig. Als Jesus Karfreitag am Kreuz starb, da dachten alle, das war's jetzt, selbst seine Jünger. Die waren verzweifelt. Lüge und Unrecht haben gesiegt, wieder einmal, und die Tür zu einer größeren Hoffnung, zu einer besseren Welt ist zugeschlagen worden. Trotzdem sagt Jesus hier, aber der Sohn bleibt ewig, und damit meint er sich. Weil Jesus Ostern auferstanden ist, darum müssen wir die Ewigkeit nicht mehr in dieser Welt suchen. Darum müssen wir nicht irgendwelchen Heilsbringern, irgendwelchen Machtmenschen oder irgendwelchen Anti-Aging-Gurus folgen, die uns das Heil in dieser Welt versprechen, weil wir Jesus haben, denn er will uns mitnehmen in seinen Garten. Genau dafür ging Christus ans Kreuz, genau dafür war er 3 Tage begraben und genau dafür ist er Ostern wieder auferstanden. Natürlich bleibt das Gewicht der Unwahrheiten bestehen. Jede unfaire Verhandlung, jedes erzwungene Urteil, das Menschen unschuldig ins Gefängnis bringt, ist wieder eine Unwahrheit mehr. Und es sieht auch heute immer wieder so aus, als hätten solche Prozesse das letzte Wort. Aber genau darum steht hier im Heffel von Anfang an dieses Kreuz auf dem Altar, weil wir wissen, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist, denn der Sohn bleibt ewig. Wenn man genau hinguckt, steht auf unserem Kreuz for you, für dich. Weil wir daran glauben, dass Jesus für uns an dieses Kreuz ging und dass er dort unsere Schuld auf sich nahm, damit wir sie nicht mehr mit uns rumschleppen müssen. Denn wenn der Sohn uns frei macht, dann seid ihr wirklich frei, sagt Jesus. Weil er uns unsere Schuld vergibt, darum darf uns die Sünde nicht mehr knechten. Weil er uns unsere Vergangenheit nicht mehr anrechnet, darum darf uns diese Vergangenheit nicht mehr anklagen. Denn wir glauben an Christus und wir gehören als seine Gemeinde zu seinem Volk und wir bleiben an seinem Wort. Und Jesus sagt, denn wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ich werde euch frei machen. Darum die letzte Frage, der letzte Gedanke heute. Was heißt das denn, am Wort bleiben? Nun bin ich kein studierter Bibelleser, aber wenn ich dieses Buch aufschlage und lese oder wenn wir es im Hauskreis lesen, dann stelle ich immer wieder fest, dass die Bibel zu 95%, schätze ich mal, ein praktisches Buch ist. Die Leute haben mit Gott gelebt, sie haben mit ihm etwas erlebt und sie haben es aufgeschrieben. Die Bibel ist ein Buch voller Zeugnisse, voller Erlebnisse mit Gott. Sie redet nicht über Gott, sondern sie redet von Gott. Und Gott redet in der Bibel nicht über Menschen, sondern er redet mit den Menschen. Und diese Menschen haben Gott immer wieder beim Wort genommen. Genau das dürfen wir auch tun. Wir müssen uns nicht ärgern über das, was wir nicht verstehen, sondern wir dürfen uns über das freuen, was wir geschnallt haben. Das ist gelebter Glaube. Und zu diesem Glauben lädt Jesus uns ein. Dieser Glaube trägt Früchte. Er ist einladend. Er folgt vielleicht nicht immer dem Zeitgeist, aber er gibt dem Geist Zeit. Und dieser Glaube sucht immer wieder die Verbindung mit Gott. Denn es ist nicht das Erbe, das uns frei macht, sondern es ist Jesus Christus, der das tut. Wir sind nicht mehr Knechte unserer Umgebung, nicht mehr Knechte unserer Follower, sondern wir sind seine Jünger. Das ist die Wahrheit. Aber es ist eben die Wahrheit Jesu und darum müssen wir sie auch bei ihm suchen. Er bietet sie uns an, er bietet uns an, mit ihm zu leben und die Verbindung mit ihm festzuhalten. Für diese Verbindung dürfen wir werben und aus dieser Verbindung können wir leben und in dieser Verbindung werden wir bleiben. Amen.